Es ist natürlich gerade am Land eine richtig schwere Entscheidung, dass du dich für einen künstlerischen Beruf entscheidest, wo die Werte da sind, dass du einen guten Job hast, mhm, eine Frau hast, dein Haus baust, 7 Millionen Kinder in die Welt schießt und dann bist du fertig. Ne? Und ich habe mich da aber nicht für das entschieden. Ne? Ich habe gesagt, ich geh den riskanten Weg.
Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugern. Mein erster Gast ist Mario Stübler. Mario Stübler ist ein top ausgebildeter Schlagzeuger und Schlagzeuger der Band Ruskaya, die mit ihrer Mischung aus Ska, Rock, Polka und Punk vor allem live für absolute Furore sorgen. Ich möchte mit Mario nicht darüber reden, welche Paradiddles er auf seinem Pad in seinem Van übt, sondern ich möchte über sein Leben sprechen. Ich möchte wissen, wer ist der Typ, der da hinter dem Schlagzeug sitzt? Wie ist er aus der österreichischen Provinz rausgekommen und wie ist er zu dem Schlagzeuger und dem Typ geworden, der er heute ist? Viel Spaß mit der ersten Folge Bumzack.
Bumzack, der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama.
Ja, ey, Mario, vielen Dank, dass du mitmachst, dass du quasi meine Testperson bist.
Ja, voll, voll gern. Hey, ich bin gern deine Testperson und es ist für mich natürlich eine große Ehre, dass du mich da gleich als erstes auswählst. Sehr klar.
Hey. Ich habe überlegt, ich würde den Podcast gerne Bumzack nennen.
Geil.
Gute Idee, oder?
Gute Idee. Fantastische Idee. Da, ja. Ich habe den ersten Bum gleich parat, nämlich mit einem Gösser. Und das Gösser macht man ja natürlich richtig auf. Mit was?
Mit einem Stick.
Richtig. Und das klingt dann natürlich so, schau.
Oh, hervorragend. Also besser geht's ja gar nicht.
Ist schon da.
Ja, na, ich bin, da kacke ich jetzt voll dagegen ab. Ich habe ein Egger aus der Dose und muss es mit den Fingern aufmachen. Es ist halt klingt echt erbärmlich gegen
ja,
deins, aber
hey,
egal.
Wir sind ja Rock'n'Roll-Schlagzeuger, das heißt, das ist ja eigentlich mehr das Feeling aus der Dose als wie aus der Flasche.
Richtig, richtig. Also, du bist am 20. März 1987 in Weiz zur Welt gekommen.
Ja, nicht ganz richtig, sondern in Vorau.
Ah, okay.
Aber das ist auch so ein Dorf in der Steiermark. Nicht weit weg von Weiz.
Okay. Und wie groß ist Weiz? Wie darf man sich das vorstellen?
Weiz ist so eine Kleinstadt. Wie viele Einwohner, das hat, kann ich da gar nicht sagen, weil ich komme ja gar nicht aus Weiz, ich komme aus Birkfeld.
Ah, okay.
Und Birkfeld hat so um die 5000 Einwohner mit, glaube ich, alle Gemeinden zusammen.
Und wo hast du deine Ranch jetzt?
In Birkfeld.
Ach geil, das ist ja cool.
Ja, voll. Also quasi die Ranch von meinen Eltern, da bin ich jetzt gerade.
Ja, super lässig. Ist ja im Prinzip wie bei uns. Wir haben ja auch unseren Proberaum in dem Elternhaus auf dem Land in Norddeutschland.
Okay. Bist du jetzt gerade in Norddeutschland oder was? Oder?
Nee, jetzt bin ich gerade in Wien. Jetzt bin ich gerade in meinem privaten Zuhause. Okay. Aber das Bandzuhause ist quasi noch auch mehr oder weniger die Ranch von unseren Eltern.
Okay, geil.
Ja. Ja. Wie kommt man darauf, als junger Steppke in der Steiermark, quasi von der Provinz, wie kommt man auf die Idee, einer der besten Schlagzeuger Österreichs zu werden?
Das weiß ich nicht, das kann ich da nicht sagen. Ich bin ich nämlich nicht.
Oh ja. Wenn man sich mal durchklickt durch deinen YouTube-Kanal und deine Sachen und so, das ist schon wahnsinnig beeindruckend. Da kommen wir aber zu deinem Werdegang. Kommen wir aber auch noch. Aber was war die Initialzündung? Wo bist du das erste Mal mit einem Schlagzeug in Kontakt gekommen?
Also ich weiß noch, das war relativ früh. Bin ich mal in der Dusche gestanden und habe mir gedacht, scheiße, was mache ich? Werde ich Sänger oder werde ich Schlagzeuger? Ja, das ist krass. Und damals hat es noch gegeben, die Zillertaler Schürzenjäger. Oder? Mhm. Da hat es einen blonden Schlagzeuger gegeben, der hat so mega lange Haare gehabt.
Ja.
Und der hat halt immer volle Kanne reingedonnert, gell? Und das hat halt so geflogen und so. Und ich habe mir gedacht, okay, fuck, ich werde Schlagzeuger.
Ich hab gedacht, dank der Zillertaler Schürzenjäger, das ist ja geil.
Ja, das haben meine Eltern irgendwo im Fernsehen, keine Ahnung, was der Karl Moik-Style, habe ich das einmal aufgeschnappt, gell? Und habe mir gedacht,
bah, das ist ja lustig.
Das kann ich besser.
Oh, sehr gut. Und dann klassisch Musikschule, Schlagzeug im Keller?
Ganz klassisch Musikschule, Schlagzeugunterricht im Keller, ohne Fenster und stickig. Und ich habe aber dann schon relativ schnell den Zugang zur Musik gesucht. Also wisst, in der Musikschule am Land, da fängst du halt auch mit, also wenn du sagst, du willst Schlagzeug lernen, dann kommst du mal zu so einem Übungspad. Und dann bist du mal ein Jahr, zwei Jahre nur am Übungspad. Und ich habe mir dann schon gedacht, hey fuck, das hat überhaupt nichts mit Schlagzeugspielen zu tun. Ne? Mhm. Und so wie es halt früher war am Land, da hat es noch nicht so die Schlagzeuger gegeben, die wirklich Drumset unterrichtet haben, sondern das waren dann schon Klassiker, die haben halt Pauke unterrichtet und Marimba, Xylophon und ein bisschen kleine Trommel und so, aber so richtig Drumset war nie so richtig dabei. Schon auch ein bisschen, und durch das, dass ich schon immer den Zugang zur Musik gesucht habe, habe ich mir selber schon irgendwie Aerosmith aufgelegt daheim und habe mir prinzipiell mein eigenes Schlagzeug zusammengebastelt. Das heißt, geil, ich habe mir meinen Notenständer, ich weiß nicht, kennst du die noch, die silbernen Notenständer, die du so zusammenklappst?
Natürlich, ja klar, natürlich.
Und du nie weißt, wie klappst du denn jetzt zusammen, dass der jetzt noch irgendwie funktioniert oder auch nicht. Also ich habe den zusammengeklappt, runtergespackst, und das war dann quasi meine Hi-Hat-Imitation. Ne?
Ah, ist ja geil.
Und so ein riesengroßer Topf, das war dann irgendwie so mein Bassdrum. Da habe ich, also ich habe kein Pedal gehabt, aber ich habe halt reingetreten irgendwie so. Und so habe ich mir dann mit der Hi-Fi-Anlage irgendwas aufgedreht und habe dann irgendwie probiert mitzuspielen. Ne? Und so habe ich irgendwie den...
Zum Beispiel Aerosmith.
Aerosmith, genau. Oder Guns N' Roses oder Queen, irgendwie so. Weißt, so die, dann teilweise halt die einfachen Sachen, die relativ leicht dann zum Lernen waren. So habe ich halt den Grundgroove so pfz, 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 einfach irgendwie schon mal selber drin gehabt. Ne? Und in der Musikschule war es dann so, dass so nach zwei Jahren kommst dann, wird der Lehrer gewechselt und dann kommst du zu einem, der ein bisschen Schlagzeugversierter ist, der da schon so ein bisschen schlagzeugtechnisch mehr zahlen kann. Und ich bin da hingekommen und dann war es gleich so, hey, du kannst ja das schon. Irgendwie. Und ich so, ja, weil ich,
cool,
ich habe halt immer schon mitgespielt nach der Musik daheim, gell? So, und irgendwie, das war mal so der First Step. Dann bin ich relativ schnell mal zur Blasmusik gekommen, weil viele Freunde von mir eben ein Blasinstrument gespielt haben und dann war die Community schon irgendwie da, die sind alle in die Blasmusik gekommen und ich wollte natürlich auch, ich wollte da in die Blasmusik, weißt du, ich wollte da mitspielen, ich wollte irgendwie, wollte da auch irgendwie dabei sein. Und das war dann so mein erster wirklicher Bandkontakt, dass ich mit anderen Menschen quasi Musik mache.
Stelle ich mir vor, dass so eine Blaskapelle, dass es als Schlagzeuger wahnsinnig schult, oder? So was Rhythmus angeht und Tempo und Takt vorgeben und so.
Absolut. Ich meine, das ist, also wenn man es wirklich ernst nimmt, eigentlich schon so ein High-End-Ding, weil du hast einen Dirigenten, du hast jetzt Hobbymusiker. Und auch teils Profimusiker, weil bei uns in der Region, da ist die Blasmusik oder eher das Blasorchester schon was eine Institution ist. Und durch das, dass wir die Musikschule in dem Bezirk haben, waren natürlich auch die Lehrer dabei. Also in jedem Register war auch mindestens ein Profimusiker dabei. Jetzt hat das ganze Orchester einen irrsinnigen Niveau-Level gekriegt, ne? Was natürlich als Schlagzeuger super ist, weil du gleich deine Ohren schulst, du schulst das Auge. Wie musst du reagieren, wenn der Dirigent den macht? Darfst du nicht gleich spielen, sondern musst ein paar Millisekunden warten.
Eben genau das meinte ich.
Dass der Schlag tight ist dann eigentlich, ne? Für den Hörer dann davor.
Okay, und wann hattest du die erste Rockband?
Ah, ich glaube, das war mit 13, 14 Jahren.
War das dann so musikschulmäßig oder habt ihr das so privat gemacht?
Ja, natürlich.
Gemacht,
also man hat sich natürlich über die Musikschule und über die normale Schule halt kennt. Ne? Der eine spielt Gitarre, der andere Bass, der andere ein bisschen Keyboard. Und dann war halt die erste Bandformation da. Ne? Und natürlich, wir haben nur covered. Die ersten Sachen halt einmal halt so aus Büchern nachgespielt, wo halt so, weißt du, da sind so ein paar am Schluss, wenn du hast Drums and Percussion oder Gitarre und Bass, da hast du hinten immer so ein paar Tunes drinnen. Ja, und wir waren immer geil drauf, dass wir die halt nachspielen. Ne? Und so haben wir uns getroffen und haben halt irgendwie, was war denn das? Santana, Samba-Party zum Beispiel,
das haben wir nachgespielt. Ist aber schon, aber krass, das ist aber schon sehr technisch, ne? So mit 13, weil ich weiß noch, mit 13, wir wollten nur laut sein und lauter als alle anderen und halt Vollgas geben.
Ja, das, ja. Das ist bei mir ein bisschen später gekommen, witzigerweise. Also okay. Zuerst war immer so das, vor allem von meinen Bandkollegen irgendwie, das, ja, wir spielen das jetzt nach Noten, weil das ist nämlich richtig. Also, da kann man nichts falsch machen.
Okay, verstehe.
Und das waren dann aber auch die Leute, mit denen wir dann zum Beispiel in der Kirche gespielt haben. Gottesdienste, weißt du, wir haben immer sehr rhythmische Gottesdienste gehabt, wir haben da einen Leiter gehabt, der immer sehr bedacht darauf war, dass das mit Chor ist, mit Band und das ist halt richtig, das hat richtig angeschoben.
Total, weil, wir mit dem Percussion-Ensemble früher in der Kirche gespielt haben, das ist ein komplett anderes Spielen als auf einer Bühne, wo der Sound irgendwie gedämmt wird und so.
Genau,
das ist, wenn du da einmal irgendwie auf die Hi-Hat haust, dann halt das laut. Ja eine Minute genau. lang gefühlt.
Du bist als Schlagzeuger immer zu laut eigentlich.
Immer. In der Kirche immer, also sowieso immer zu laut oder in der Kirche besonders zu laut.
Genau. Aber ich bin halt so ein Typ, mir war das immer extrem scheißegal. Also ich bin da halt reingegangen und habe gesagt, so, und jetzt hauen wir mal richtig auf die Fresse. Aber natürlich alles mit Maß und Ziel. Ne? Also ich habe schon meine Ohren aufgesperrt und habe schon drauf geschaut, dass ich nicht natürlich alles zusammenhaue, das ist schon klar. Du hast ja kein In-Ear, du hast ja nichts, du hast ja überhaupt keine Technik. Du bist ja wirklich akustisch am Schlagzeug aufgestellt dort.
Ja. Weißt du noch, was dein erstes richtiges Schlagzeug war?
Ja, das weiß ich noch. Das war ein Dixon.
Ach geil. Oh, mega.
ein Dixon-Bixon, sage ich immer. Also ich war natürlich Feuer und Flamme, ich meine. Vor allem, wenn du so jung bist, du checkst ja gar nicht, ist es jetzt gut oder schlecht. Das ist auf jeden Fall das Beste. Du kriegst dein erstes Schlagzeug und das ist das beste Schlagzeug, was es auf der Welt gibt. Ne?
Sowieso, natürlich, natürlich. Absolut klar, absolut logisch.
Ja.
Und gab es so einen Punkt bei dir, wo du wusstest, das ist wirklich das, was du dein Leben lang machen willst, wo du wirklich alles für reinsteckst. Und das ist ja auch ein Risiko, ne? Das ist ja auch, das sind ja die Eltern oft dahinter, ja, dass man was Vernünftiges lernt und so.
Natürlich.
Wie war das bei dir? Wie hat sich das entwickelt?
Also bei mir war es auch so, dass ich durch mein Umfeld immer relativ gepusht worden bin. Egal, was ich gemacht habe. Das heißt, sei es, ob man in der Kirche spielt, hat mir das schon wieder so viel Motivation geben, weil es für mich prinzipiell ein Gig war. Obwohl ich es gar nicht so wirklich mitgekriegt habe. Ne? Dann kommst du irgendwie zu einem Privatlehrer, weil der Musikschullehrer sagt, ich kann dir jetzt nicht mehr so richtig viel beibringen, du musst weitergehen. Das war für mich auch wieder so ein Motivationsschub. Und dann war ich beim Typen, der heißt Rappold Fritz, der hat eine Schlagzeugschule gehabt, der hat geheißen Schlagzeugschule Rappold, der war in Hartberg. Und das war ein Typ, der hat mit Schlagzeugspielen einfach richtig zum Turn gehabt. Also der war in Amerika und hat beim Joe Porcaro gelernt und so. Gell? Also der hat schon für die Zeit damals schon richtig mitgekriegt, wie man Schlagzeug richtig spielt. Und das hat mir natürlich total einen Push gegeben, dass ich da jetzt bei dem bin und so. Und da habe ich mich nochmal richtig reingehaut. Dann bin ich ins Oberstufen-Realgymnasium gekommen und habe halt alle musikalischer Zweig und habe halt alle Schlagzeugstunden ausgenutzt und habe probiert, dass ich irgendwie alles spielen kann, was ich machen habe können in der Region. Ne?
Ja.
Und trotzdem in meinem Freundeskreis war ich dann aber der Einzige, der auf das halt irgendwie richtig Bock gehabt hat. Also so, dass man auch sagen könnte, okay, ich glaube, das ist dein Weg. Du musst Musik machen, du musst Schlagzeuger sein. Es ist natürlich gerade am Land eine richtig schwere Entscheidung, dass du einen künstlerischen Beruf ausübst oder die für einen künstlerischen Beruf entscheidest, wo wichtig ist oder wo die Werte da sind, dass du einen guten Job hast, eine Frau hast, dein Haus baust, 7 Millionen Kinder in die Welt schierst und dann bist du fertig. Ne?
Ja.
Und ich habe mich da aber nicht für das entschieden. Ne? Ich habe gesagt, ich geh den riskanten Weg. Und das war aber natürlich für meine Eltern dann halt auch nicht so richtig einfach, ne? Weil die nicht gewusst haben, was macht mein Bub, was tut der, weil die kennen sich ja null aus natürlich mit dem Ganzen.
Okay, dann warst du am Realgymnasium in Hartberg und dann kam das Konservatorium, oder?
Ja, genau. Nicht ganz neu. Also meine Eltern haben dann vorher gesagt, Bub, mach einmal eine richtige Ausbildung. Weil Musik kannst du immer noch machen. nach der Matura oder nach dem
Abitur. Ein Totschlagargument.
Ja, komplettes
eigentlich.
Totschlagargument. Ne? Also du wirst quasi komplett zerstört in deiner Vision. Und ich habe mir dann gedacht, okay, scheiße, ja, vielleicht haben sie recht. Und ich habe mich entschieden, auf eine FH zu gehen für Elektronik und Technologiemanagement. Ich habe dort eine Aufnahmeprüfung gemacht, die habe ich, weiß auch nicht, irgendwie geschafft. Und ich war dort genau 4 Tage. Das waren nämlich alles Elektrotechnik-Absolventen mit Elektrotechnik-Matura und die haben gerade ein mathematisches Level vorgelegt. Das hätte ich nie mehr eingeholt, wenn ich nicht wirklich 10 Stunden am Tag wahrscheinlich gelernt hätte. Mhm. Und ich habe irgendwie gewusst, ich habe immer dann schon so in der Schulbank, gell, ich habe immer schon so auf den Tisch aufgekaut, habe irgendwie schon so das Ding gemacht. Und nach dem 4. Tag habe ich gewusst, ey Kollegen, aber das geht sich einfach für mich nicht aus. Ich muss einfach Musik studieren gehen. Und dann bin ich heimgefahren, wieder in die Steiermark und habe zu meiner Mama gesagt, du, das ist nichts für mich, ich mache jetzt Schlagzeug. Und die hat Tränen in die Augen gehabt und hat gesagt, ja scheiße, ich habe gewusst, das ist nichts für dich, tut mir leid, ich sage nie wieder irgendwas, mach bitte dein Ding. Und dann bin ich Musik studieren gegangen.
Da bin ich jetzt aber echt gerührt, was für eine tolle Reaktion von deiner Mama. Also wirklich.
Ja, voll. Voll.
Finde ich total schön,
dass
sie das dann auch so schnell erkennt.
Ja, absolut. Also meine Mama hat ein total gutes Gespür für Menschen, natürlich für ihren Sohn sowieso. Und die hat das schon irgendwie gespürt, dass das halt jetzt nicht meine Entscheidung war, dass ich da in die Schule gehe. Ne?
Mhm. Ja, wahrscheinlich hat sie es auch sehr wertgeschätzt, dass du es trotzdem für sie quasi probiert hast. Aber dass im Grunde genommen alle wussten, dass das in Wahrheit nichts für dich ist, sondern dass du hinter die Schießbude musst.
Ja, klar.
Und erzähl mal, wie ging es dann genau weiter? Also du warst ja dann quasi von dem ersten Semester, hast du dann 4 Tage mitgemacht und hast gesagt, ohne mich, Freunde. Genau. Und wie ging es dann weiter? Wie bist du dann zum Konservatorium gekommen?
Also dann war natürlich der Sommer so halb vorbei. Es war irgendwie Anfang Winter. Und ich habe mich müssen entscheiden, scheiße, wo kann ich jetzt am schnellsten irgendwie studieren? Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und bin ans Konservatorium Eisenstadt gekommen. Also an Josef-Haydn-Konservatorium war das. Und da gibt es nämlich Aufnahmeprüfungen im Februar. Das heißt, ins Sommersemester rein. Normalerweise ist immer nur im Sommer Aufnahmeprüfung und dann im Winter geht's los. Ne? Ja. Und da gibt es aber 2-mal. Dann habe ich das natürlich gemacht und bin Gott sei Dank gleich drankommen und im Februar dann war ich eigentlich schon am Konservatorium.
Ach, cool.
Genau.
Super, das ging wirklich schnell.
Bis zu der Zeit habe ich mir natürlich vorbereitet. Ich hab mir Universitäten angeschaut, auch in Graz, in Wien, habe ein bisschen Privatunterricht genommen. Alles, was ich halt machen habe können, so privat, habe ich halt irgendwie gemacht. Ne? Und habe mich halt richtig aufs Üben fixiert.
Krass, ja.
Ja. Und dann habe ich in Eisenstadt angefangen, am Josef-Haydn-Konservatorium. Und habe aber gewusst, dass Eisenstadt nicht my city ist. Also da passiert nichts, du kommst nicht zum Spülen so richtig als Schlagzeuger. Mir ist es damals halt so gegangen, vielleicht ist es jetzt anders, ich weiß es nicht. Der Schlagzeugunterricht war immer super, da war ich beim Filz Richard, der hat mich immer sehr gefördert, der hat auch richtig Gas gegeben, das hat mir immer sehr taugt. Und da habe ich mir natürlich bei ihm alles rausgeholt, was ich für mich rausholen habe können. Und ich habe aber gewusst, ich muss in die nächstgrößere Stadt, es hilft nichts. Ne? Mhm. Und habe aber dann Aufnahmeprüfung in Wien gemacht, am Konservatorium Wien. Ja. Und bin dann auch wirklich tatsächlich drangekommen. Also, da waren, glaube ich, 50 Bewerber und einen haben sie genommen, weil einer aufgehört hat.
Na.
Ja, das war.
Boah, krass.
Das war recht heftig. Ich war nervös für 10 Leute. Ja. Aber halt, das war Jazz, gell? Also, das alles das, was ich eigentlich nie so wirklich gemacht habe.
Ja.
Genau. Und dann habe ich es einmal, ich glaube, 3 oder 4 Semester beidseitig probiert. Habe dann noch in Eisenstadt gewohnt, im Studentenheim.
Was meinst du mit beidseitig?
Also ich habe in Wien studiert dann am Konz und in Eisenstadt am Konz. Das heißt, ich habe in der Woche zweimal Schlagzeugunterricht gehabt, bei 2 verschiedene Lehrer.
Ach krass, das geht?
Ja, nein, das hat irgendwie keine Probleme gegeben.
Super.
Ich habe mir dann natürlich so übergreifend ein paar Sachen anrechnen lassen können fürs andere Konservatorium. Und ja, habe aber dann gemerkt, dass ich habe müssen in Eisenstadt dann noch 3 Semester aufhören oder 4, weiß jetzt gar nicht mehr.
Ja, glaube ich, dass das sehr anstrengend ist, dass es sehr zerrt.
Voll. Das Hin- und Herfahren und so, und das ist dann auch nicht mehr super gewesen. Und habe aber gemerkt, dass mir Wien viel mehr bringt. Mhm. Es sind viel mehr Möglichkeiten da, du kannst Session spielen gehen, du wohnst dann in Wien, du musst nirgends mehr hinfahren, weißt du, und die Szene war einfach in Wien, weißt du, und das ist, es war dann auch die Base irgendwie in Wien. Und in Eisenstadt war dann für mich nur mehr Schlagzeugunterricht.
Okay.
Was mir ja total viel gebracht hat, aber ich habe dann gemerkt, okay, jetzt ist auch gut.
Okay.
Jetzt mache ich es in Wien weiter.
Ja, ja, es ist nachvollziehbar, finde ich. Ja, und du warst ja dann schon immer recht umtriebig, möchte man sagen, was Projekte, was Bands, was Engagements bei Musicals angeht und so. Ich fand das relativ schwer, da eine Ordnung reinzukriegen.
Okay.
Wie ging es denn los? Was war denn so das erste Projekt, wo du so wirklich als Schlagzeuger so richtig am Start warst?
Also es hat dann am Anfang einmal so eine Coverband gegeben, die hat geheißen New Tone. Das war mal das erste, wo ich mich schon ein bisschen reingekaut habe. Es war aber eine Coverband. Also ich habe gewusst, okay, ich will weiter. Ich will da weiter hinaus irgendwie. Das ist nicht das, was ich machen wollte. Und dann habe ich eigentlich immer Projekte gehabt, die eigene Musik machen. Dann hat es einmal ein Projekt gegeben, das hat geheißen Freiraum. Das war so ein Austro-Pop-Ding. Und das hat eine Zeit lang gut funktioniert. Da haben wir vor einem Fendrich Support gespielt, wir haben vor einem Nick B. Support gespielt. Also ich habe relativ jung schon irgendwie so große Festivals mitgekriegt, wo viele Leute waren mit einer guten Technik und wo die Hauptband auch richtig gute Bands sind. Ich meine, Fendrich Band, die war immer super. Gell? Die haben spielerisch mega viel drauf gehabt und da war ich echt happy, dass ich da Support spielen darf. Und bin dann natürlich runter und habe mir das komplette Konzert angeschaut, habe jeden so auf die Finger geschaut, gell? Wie machen die das, was passiert da? Und genau, deshalb habe ich da immer schon so eigene Projekte gehabt, mit eigener Musik vor allem, also das war mir immer wichtig. Und das war immer cool.
Das ist super cool.
Ja.
Sehr gut. Ich habe so ein paar Bands habe ich mir rausgeschrieben. So das erste, was ich gefunden habe, war die Band Superchild.
Ja, Superchild, genau. Das ist nach Freiraum gekommen. Ja.
Das war dann quasi die erste Band mit so richtig eigener Musik.
Ja, genau.
Ja, cool. Dann die X-Fighters habe ich gefunden.
Ja, die X-Fighters. Ja, die X-Fighters, das war dann schon ein bisschen später. Das war mehr so ein Spaßprojekt, weil das war eigentlich wieder eine Coverband, aber eine Foo Fighters Coverband.
Ach, verstehe. Ja, das ist
deswegen
geil.
Deswegen X-Fighters und Foo Fighters.
Ich habe halt nur den Star Wars Kontext. Habe ich halt nur.
Ah ja, den X-Fighter. Na gar nichts. Das hat nichts mit dem zu tun.
Ah, okay.
Also, das war tatsächlich eine Foo Fighters Coverband. Ja.
Geil. Das als Schlagzeuger macht das natürlich Spaß, kann ich mir vorstellen.
Mega. Ich meine, Taylor Hawkins ist sowieso ein Vorbild von mir, immer schon gewesen. Und auch Dave Grohl natürlich. Also das sind zwei Typen, die für mich ganz oben sind. Am Stellenwert. Also komplett drauf.
Und was auch immer wieder genannt wird, ist Fräulein Laut.
Ja, genau. Fräulein Laut, das ist, da gibt es eine ganz spezielle Story. Also der Walter, der Grassmann, hat mir als einziger von 50 Leuten genommen für ein Jazzstudium. Und der Walter hat immer den Bogen rausgehabt, wenn man Stunde hat, war er die absolute Respektsperson. Und sobald die Stunde aus war, war mein bester Freund. Nochmal zurück zu der Geschichte. Also die erste Stunde beim Grassmann Walter bin ich reingekommen und habe gesagt, du Walter, du weißt eh, mit Jazz werde ich nie mehr Geld verdienen, gell? Und dann war das gleich mal so, budu. Und er hat gesagt, ja, nein, musst du nicht, aber das, was ich verlange, das musst du schon machen, hat er gesagt. Nein. Und ich habe gesagt, ja, du, das machen wir schon, wie gesagt.
Ist das geil.
Und wir sind 4 Jahre wirklich super ausgekommen. Wir sind noch immer die besten Freunde. Und ich habe dann einmal unterbrochen kurz, weil ich mich entschieden habe, an dem Bobkurs teilzunehmen in Hamburg.
Ach, da warst du.
Ich weiß nicht, ob der was sagt.
Ja, klar, mein Bruder war da, mein großer Bruder war da.
Ja, genau.
Bobkurs, ja, und ich kenne ja auch Revolverheld und Wir sind Helden, das sind ja alles Popkurs-Bands.
Jawohl, das sind die Popkurs-Bands, genau.
Genau.
Und da war ich, 2010 war ich dort. Genau, da habe ich das unterbrochen, habe ich mir entschieden, einmal Hamburg unsicher zu machen und schauen, was geht. Ne? Aber bin dann davor durch den Jost Nickel eigentlich dazukommen, dass das gibt. Der hat mir auf das hingewiesen.
Ach.
Weil ich natürlich neben meiner Studienzeit immer schon so ein bisschen das Ding gemacht habe, was eigentlich mir taugt hat. Mhm. Das heißt, ich habe auch schon so Privatstunden beim Jost gehabt und habe ihm angeschrieben, habe Solos ausgecheckt und dann bin ich raufgeflogen für eine Stunde und dann bin ich wieder heimgeflogen.
Na Wahnsinn, echt?
Also so Dinge habe ich gemacht, ja.
Krass.
Das war recht spannend und der hat mir eben zum Popkurs gebracht.
Mhm, okay.
Und da war dann eben die Kathi dort, das war die Sängerin von Freud und Laut und die ist sogar aus meiner Gegend. Die kommt aus Bad Waltersdorf, aus der Steiermark. Und ich stehe da so und die Kathi steht da so und ich sage, servus, ich kenne dich ja. Ja, ich kenne dich ja.
Ist das geil. Da müsst ihr nach Hamburg gehen, um auf euch aufmerksam zu werden.
Ja, lustig. Voll. Das war recht spannend. Ja, und wir haben dann ein paar Leute noch getroffen und haben dann gesagt, du, wie schaut's aus, machen wir Rockband. Und genau, so ist Fräulein Laut entstanden. Und da haben wir ein paar Jahre quasi musiziert miteinander. Es war irrsinnig eine schöne Zeit. Irrsinnig coole Sachen sind entstanden. Super Musik haben wir gemacht. Super Gigs gespielt und haben wahnsinnig Gaudi gehabt. Es war echt spaßig.
Ja, sehr, sehr cool. Das klingt super. So, bevor wir jetzt Richtung Ruskaya gehen, habe ich eine Art kleines Spiel vorbereitet. Mhm. Jetzt nichts großartig Neues. Ich nenne es einfach mal ganz einfach entweder oder.
Okay.
Entweder oder.
Bier oder Wein?
Bier.
Clear oder coated?
Clear und coated.
Okay. Einsame Insel oder Innenstadt?
Innenstadt.
Klick oder nicht Klick?
Wow. Beides.
Okay. Live oder Studio?
Ah, beides.
Club oder Festival?
Alter, das sind Fragen. Hey, da kann man nicht wählen. Club oder Festival?
Ich sage immer im Winter Club und Sommer Festival.
Ja, genau, ja. Also eigentlich auch beides, ja.
Rock oder Jazz?
Oh, fuck, Alter. Ich kann mich dafür keins entscheiden, aber eigentlich eher Rock, ja. Eher Rock.
Okay. Traditional oder Matched?
Matched.
Pizza oder Pasta?
Pizza.
Englisch oder Russisch?
Englisch.
In-Ear oder Monitorbox?
In-Ear.
Auto oder Fahrrad?
Auto.
Band oder Solo?
Band.
Ärzte oder Hosen?
Ja, Hosen.
Beatles oder Stones?
Beatles.
Fischbrötchen oder Schnitzelbrötchen?
Ja, Schnitzelbrötchen, hey.
Ja, Schnitzelsemmel dann. Muss ich ausbessern.
Schnitzelsemmel, so ist es nämlich.
Genau. Vinyl oder Stream?
Vinyl.
Meer oder Berge?
Berge.
Kino oder Netflix und Chillen?
Ah, Netflix und Chillen.
Sprinter oder Turbus?
Naja, unser Turbus ist ein Sprinter.
Okay, ja, ist gut beantwortet.
Also genau.
Aber wart ihr nicht auch mal in einem, haben wir nicht mal irgendwo gespielt in Deutschland? Ihr wart in einem kleinen Turbus unterwegs?
Warte, das war in Karlsruhe, oder? War das Fest?
Genau, beim Fest.
Mhm. Ja, da sind wir tatsächlich mit dem Nightliner gefahren, weil es ist vom Routing her nicht anders ausgegangen ist. Stimmt. Also wenn ich die Wahl habe und dein Turbus ist ein Nightliner, dann Turbus.
Ja, genau. So war es gemeint.
Okay.
Weil manchmal hat das Sprinterfahren ja auch was. Ich meine,
Ja. Also, weißt du, was mir richtig taugt beim Sprinterfahren?
Na?
Wir haben so einen Langradsprinter, weißt du, da passen 9 Leute rein, gell? Mhm. Und wenn der vollgepackt ist mit unserer... Die Crew fährt ja teilweise extra, aber ein paar Leute sind dann auch Crew-Leute auch bei uns dabei, dann ist die Band und die Crew so gemeinsam im Bus... Und du fährst so raus von Wien und meistens bin ich der Fahrer oder unser Gitarrist, der Engel. Wir teilen uns das immer auf. Meistens fahre ich gleich am Anfang. Und du fährst so raus von Wien und du merkst so Sonnenaufgang und hinten Kaffeeduft kommt nach vorne und so. Und du merkst so ein bisschen Kaffeehausstimmung. Also du hast quasi dein Kaffeehaus mit. Du fährst mit deinem Kaffeehaus und jeder redet gerade, was so passiert ist und du wirst abgedatet. Und es ist eine wahnsinnig coole Situation oder wie sagt man da?
Das ist ein Gefühl schon fast, ne? Ich weiß nämlich genau, was du meinst. Ich hör die Geräusche, ich rieche den Kaffee und alles andere auch noch, was man in so einem Schlüter riecht. Ja, und das ist so eine ganz eigene Stimmung. Und auch so dieses Gefühl, ey, wir fahren jetzt zusammen los, wir sind eine Band. So.
Genau.
Und da
genau.
So, und das ist halt so dieses einzigartige, dieses Gang-Gefühl auch. Das finde ich immer so geil.
Genau. Und es geht dann quasi sogar noch drüber hinaus, weil du fährst eigentlich mit deiner Familie los.
Ja.
Du fährst mit deiner Band, mit deinen besten Freunden und mit deiner Familie los. Ne? Also das ist ja alles eins. Und du weißt, egal wo du hinfährst, du bist mit den Menschen immer daheim.
Ja, voll.
Und das ist richtig geil.
Hoffentlich haben wir das bald wieder. Das wünsche ich uns allen. Aber wir haben jetzt ein bisschen vorweggenommen. Erzähl mal, Ruskaja.
Da gibt es viel zum Erzählen. Die Einstiegsgeschichte wirst du mal hören wahrscheinlich.
Ja, ne? Das möchte ich mal hören, genau.
Ruskaja hat einmal ein Schlagzeuger-Casting gemacht. Mhm. In Wien. Das war noch nicht die Band, die es jetzt ist. Ne? Da war ein anderer Gitarrist, eine andere Geigerin und so. Und ich habe da mitgemacht. Ich habe da aber noch Jazz studiert. Das heißt, was der, ich war... Ring, dinky, ding, fadu, 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 flash, so ungefähr. Und Ruskaja ist halt dam, 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 dam. Und so sehr auf Druck. Und hab bei dem Casting natürlich das beste Game, hab wahrscheinlich komplett abgekackt. Ne? Und ich weiß gar nicht, wie weit ich gekommen bin, aber ich hab's auf jeden Fall nicht gekriegt, die Stelle. Ne? Die haben dann einen anderen Schlagzeuger genommen. Der hat dann, glaube ich, nur 10 Gigs gespielt. Der hat einer dann auch nicht so passt. Und dann ist mein Vorgänger gekommen.
Okay.
Dann die Geschichte natürlich mit der Özlem Bulut. Also ich habe einmal nach dem Studium mit einer türkischen Sängerin in der Türkei eine Tour gespielt. Die hat geheißen Özlem Bulut. Da war die Band zusammengewürfelt und wir waren, glaube ich, in Ankara, in Istanbul und noch irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo das war. Da haben so Ethno, Jazz, World Music Pop gespielt. Ne? Und der Gitarrist, na warte mal, der Bassist von der Band war der Bruder vom Gitarristen von Ruskaja, damals.
Wahnsinn.
Genau. Und das letzte Konzert, das wir mit der Özlem Bulut Band gespielt haben, war in Porgy und Bess.
Ja.
Und durch das, dass die Connection zu Ruskaja gehabt haben, war der damalige Schlagzeuger im Porgy und Bess und hat sich das Konzert angehört. Und der ist dann nach dem Konzert irgendwie zu mir zugekommen und hat gesagt, Servus, super cool gespielt, taugt mir, trink mal Bier. So, und jetzt habe ich mich mit dem so ein bisschen angefreundet. Wir sind nach wie vor super gute Freunde. Und hat mich dann auch... quasi, na warte mal, wie war denn das? Genau, er hat dann ein paar Konzerten bzw. Fernsehvorstellungen, da hat er keine Zeit gehabt.
Mhm.
Und hat mich dann irgendwie gefragt, du, kannst du 2, 3 Fernsehaufzeichnungen statt mir spielen? Ich kann nicht. Und ich natürlich, was ja sowieso, hey, gib mir mehr, habe ich gesagt. Ne?
Ja. Ja.
Irgendwie hat er dann, glaube ich, beim Endeli Lang die Stelle kriegt in der Band.
Ach krass, okay, wow.
Genau, und ihm war das dann irgendwie wertvoller. Er hat dann gesagt, das ist so mehr meine Musik irgendwie, das Rockabilly, Rock'n'Roll-Style. Das taugt er mehr, ob ich mir vorstellen könnte, dass ich quasi bei Ruskaja einsteigen würde, also ob mir das taugt. Mhm. Ich habe dann gesagt, ja, sowieso sicher, gib her, Alter. Geh zu anderen Band, ich mach das schon. Ja, und so habe ich dann quasi mal so die ersten Gehversuche gemacht als Schlagzeuger von Ruskaja. Und da, es war nicht ganz einfach, weil da die Band generell ein bisschen eine Umstrukturierung gehabt hat. Also die Geigerin, die ist gegangen, es ist der Gitarrist dann so gegangen und irgendwie war die Band so ein bisschen am Zerbröseln. Und ich habe mir selber nicht, ich hab selber nicht gewusst, shit, ist das jetzt was irgendwie bleibt oder ist das dann eh bald vorbei? Ne? Weil die Stimmung war sowieso im Keller damals.
Oh, okay.
Und ich habe aber dann durchbissen. Ich habe gesagt, okay, wir müssen das jetzt machen. Es war ein Album da, Blödsinn, es hat müssen ein Album gemacht werden.
Ah, okay.
Mit einer Band, die keine Band mehr war.
Ach krass, okay.
Und das war richtig heftig.
Mhm.
Und dann ist der Engel Meyer ist ein bisschen so als Gitarrist dazugekommen. Mhm. Der war ja früher schon dabei, aber immer so als Substitut. Und mit dem habe ich dann eine wahnsinnig gute Verbindung aufgebaut. Und ich habe gewusst, okay, das ist mein Mann, mit dem muss ich auch hackeln irgendwie und er mit mir. Und dann hat er das Album irgendwie geschrieben, ich habe probiert, dass man irgendwie den Sauhaufen zusammenhalten kann. Und so ist es dann halt einmal eine Zeit lang dahin gegangen.
Ist aber auch eine krasse Aufgabe für den Neuen quasi, ne?
Ja, voll.
Ja.
Und auch für mich vor allem, weil ich habe nicht gewusst so richtig, um was geht es jetzt eigentlich bei der Band, was ist wichtig. Ja. Es hat mir keiner wirklich sagen können, weil die Stimmung im Keller war. Und da war ein Produzent dann noch, der das Album gemacht hat. Der hat mich dann einmal einfach spielen lassen im Studio. Spür mal den Untergroove oder den Umtschatz, noch ein Klick. Ne? Und ich so, na, was für eine Nummer? Na, die Nummer. Und ich habe da dazu gespielt, ich habe natürlich komplett abgekackt. Ne? Ich habe nicht gewusst, was muss ich jetzt tun?
Ja, ja.
Dann hat der natürlich auch irgendwie gesagt, nein, den können wir nicht im Studio spielen lassen. Müssen wir wen anderen im Studio spielen lassen.
Okay, bitte.
Dann hat sich die Sache natürlich ein bisschen verschärft, sodass natürlich die Leute intern gesagt haben, na, der Schlagzeuger kann ja gar nicht spielen. Den müssen wir wieder austauschen. Ne? Und haben natürlich schon einen anderen Schlagzeuger gesucht quasi. Ne? Das habe ich irgendwie mitgekriegt und habe dann halt das der Band gesagt. Ne? Ich habe gesagt, du, Burschen, was ist denn da jetzt los? Ne? Wie... Das geht ja nicht. Ich suche sie dann auch noch Schlagzeuger, redet nicht mit mir. Ne? So war das quasi. Und die sind aber sehr ehrlich. Also die sind dann, das muss ich ihnen auch hoch anrechnen. Die haben dann gesagt, du, das und das und das, das passt nicht. Irgendwie ist das nicht so tight. Das muss irgendwie nach vorn gespielt werden. Die Attitude stimmt nicht ganz. Ne? Und ich habe dann gesagt, ja Burschen, ich will aber euch ein Schlagzeuger sein. Also ich will das lernen. Und es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendeinen Stress haben, aber ich will mich da jetzt reinhauen und ich will das jetzt machen. Ne?
Geil, cool.
Und habe mich dann mit dem Engel sehr, sehr viel auseinandergesetzt und habe mit ihm Abende verbracht, wo wir sich voll angesoffen haben und einfach nur Musik gehört haben. Und er war immer schon in dem Genre Grindcore drinnen und ja. Metal und so. Ja. Weißt du? Und die Mucke, die halt echt so dahin geht. Und bin dann irgendwie in den Punk reingerutscht. So, hab halt viel Punk gehört, Suicidal Tendencies, Bad Religion, wie sie nicht alle heißen. Und hab viel gehört, viel gespielt, viel nachgespielt, mit dem Engel gemeinsam gespielt, mich selbst aufgenommen und visuell geschaut, wo bin ich, wo setze ich, wo bin ich am Grit, wie muss ich Schläge setzen und so. Und ich bin Gott sei Dank relativ schnell im Lernen. Das heißt, ich hab quasi ein Jahr braucht, wo ich dann einfach mich so antrainiert habe, dass eigentlich keiner mehr irgendwas sagen hat können. Ne?
Geil.
Dann ist quasi die Reise für mich richtig losgegangen. Ne? Und ich habe immer gedacht, weißt du, beim Studieren, du hast alles gemacht, du hast Soli transkribiert und so und den nachgespielt und du warst eh immer vorn dabei. Aber und nach dem Studieren kommst du erst drauf, dass du jetzt mit deinem Studium, mit einer Band erst richtig loslegst. Ne? Einmal richtig auf einer Bühne spielen. Was brauche ich? Wie mache ich mein Setup? Wie stelle ich das in mir ein, dass ich gut spielen kann? Also das sind so Dinge, die kriegst du ja überhaupt nicht mit in einem Studium eigentlich. Ne? Und mit Ruskaya habe ich eigentlich noch einmal studiert. Also das war für mich schon eine verschärfte Zeit damals, die Einstiegszeit.
Ja, glaube ich.
Aber es ist dann natürlich auch sehr steil bergauf gegangen dann. Also wir haben mega Spaß dann gehabt miteinander. Wir haben richtig gute Konzerte gespielt.
Geil.
Und
na, ihr seid ja eine unfassbar fantastische, einzigartige Liveband.
Ja, also das ist unser großer Pluspunkt, ja, dass wir einfach live so abdrücken, dass einfach niemand stehen bleiben kann meistens.
Nee, das geht nicht. Das ist wirklich unmöglich.
Ja.
Sag, wie kam das mit Willkommen Österreich? Für die wenigen, die es nicht kennen, sage ich mal, weil das läuft ja in Deutschland, kann man ja auch viel ORF empfangen. Das ist eine Late-Night-Show.
Genau. Ne?
mit Stermann und Grissemann. Das ist ein Duo, ein Deutscher, ein Österreicher, Kabarettisten, Autoren und eben Moderatoren dieser, dieser Late Night, die wirklich, also die Show an sich ist schon sehr gut und ihr seid da seit vielen Jahren die Hausband und das ist wirklich, wenn man gute Laune haben möchte, wenn man gute Musik im Fernsehen hören will, dann muss man Dienstagnacht ORF einschalten und es ist wirklich, wirklich immer wieder eine Freude.
Das ist sehr schön.
Seit wann macht ihr das?
Also ich bin dazugekommen bei Sendung 180 circa.
Mhm.
Und ich glaube, dass Ruskaya ab Sendung 11 dabei war.
Na, echt?
Ab
krass.
Sendung 11, glaube ich, ist Ruskaya dabei. Und jetzt haben wir dann schon bald die 400.
Wahnsinn. Ja, ich habe mich nur einmal wild durchgeklickt und es ist ja Wahnsinn, mit wem du da schon alles aufgetreten bist, mit wem du da schon Musik gemacht hast. Also, keine Ahnung, ich kann dir mal ein paar Sachen vorlesen. Herbert Grönemeyer, Fettes Brot, Sarah Connor, Mark Foster, Simon Rossi, Helene Fischer, Christina Stürmer. Und das ist die Liste hört ja einfach nicht auf. Das ist ja völliger Irrsinn. Was waren so die Highlights? Also einmal so vom Musikalischen und aber auch für dich persönlich, weil es vielleicht ein Held war, den du da getroffen hast und mit dem du hast spielen dürfen.
Also mein persönliches Highlight war sicher Bela B. Also als Schlagzeuger für die Ärzte, ne? Er selber Schlagzeuger und ich spüre jetzt mit Bela B. Ne? Ich meine, die Ärzte, ich hab mich zwar vorher für die Hosen entschieden, aber die Ärzte waren trotzdem ein langer Wegbegleiter meiner Jugend. Und wenn du dann irgendwie Bela B. triffst, mit dem dann noch dazu musizieren darfst und er spielt, also er singt quasi und ich spiele Schlagzeug. Also das war für mich eigentlich eines der größten Dinge, weil er schon auch so ein bisschen ein Hero ist. Ne?
Ja, klar, natürlich. Krass. Also sehr cool.
Er ist einfach eine Institution, auch was das angeht. Und muss jetzt nicht der technisch versierteste Schlagzeuger sein, weißt du, um das geht es gar nicht. Aber er ist einfach.
Nein, eh nicht.
Er hat die Musik auch gefressen. Das darf man nicht vergessen. Und er ist ein Wahnsinnsmusiker und deshalb hat mir das einfach irrsinnig getaugt. Und auch wie er als Mensch ist und so. Und einfach, dass ich dann hinten am Schlagzeug sitzen darf und den Typen da begleiten darf, war einfach Killer.
So cool.
Genauso sehr Herbert cool. Grönemeyer oder Helene Fischer. Also die spielen alle in der Top-Liga. Und wenn man die aber dann trifft, sind die so am Boden geblieben, so wie wenn ich jetzt mit dir rede, weißt du, das sind wie, es kommt mir vor, als wären die Menschen Freunde von dir. Und das ist ein total arges Gefühl.
Mhm.
Und ist bei manchen Acts, die jetzt vielleicht nicht so bekannt sind, dann sogar nicht so. Also das ist bei Willkommen in Österreich dann immer so, das Pendant, wenn du die richtigen Superstars hast und mit denen spielen darfst, die sind so zuvorkommend und dann hast du aber vielleicht nicht so die Superstars und die fliegen dann irgendwie davon. Das ist dann schon lustig zum Anschauen irgendwie.
Was wünschst du dir deine Situation in 10 Jahren?
Also in 10 Jahren bin ich dann 28. Na krass, wo wäre in 10 Jahren? War schwierig. Ich kann es da nicht sagen. Also ich glaube jetzt, dass ich noch nicht fertig bin mit Touren, dass ich noch nicht fertig bin mit dem, wie viele Länder ich schon gesehen habe, dass ich noch nicht fertig bin, dass ich jetzt sage, ich setze mich zurück. Und ich weiß aber auch nicht, ob ich das in 10 Jahren schon bin. Man wird sicher irgendwie ein paar Pläne machen oder sich um Dinge kümmern, die man sich vielleicht jetzt nicht so kümmern kann. Aber die Bühne, glaube ich, werde ich nie weglassen können.
Das hast du schön gesagt.
Ob ich jetzt in 10 Jahren daheim bin, auf der Ranch, mein Studio habe und ein bisschen unterricht, das glaube ich nicht. Ich glaube, das bin ich nicht.
Nee, das war ich nie. Hätte ich jetzt auch vermutet.
Aber das, weißt du, braucht man nur Skifahren gehen und sich an Haxen brechen oder so, der nie wieder zusammenheilt. Weißt du, also,
oh Gott, ich hör bloß auf. Ey.
Also das kannst du halt auch nie sagen.
Nee. Also, an sowas wollen wir gar nicht denken. Jetzt kommen wir noch zu einer kleinen Kategorie, die heißt Sebastian Matzen hat eine Frage. Und hier ist die Frage an dich, Mario, von meinem Bruder, Sänger meiner Band Matzen, Sebastian Matzen. Und bitte.
Sebastian Matzen hat eine Frage.
Lieber Mario, Sebastian Matzen hier. Ich habe da eine Frage. Wie ist das eigentlich, wenn du mit Ruskaya auf die Bühne gehst? Trinkst du davor eigentlich ein Bier? Das würde mich mal sehr interessieren. Erzähl doch mal.
Ja, lieber Sebastian, ich schicke dir mal schöne Grüße natürlich aus der schönen Steiermark. Und bei Ruskaya ist es so, dass wir das Bier auf die Bühne mitnehmen und nicht vorher trinken. Vorher trinken wir meistens Jack Daniels, gemixt mit Tropfen Cola, also für die Farbe zumindest, damit es nicht so ausschaut, als wären wir Trinker. Aber tatsächlich ist es dann auch so, das habe ich dann vom Christina Stürmer, Schlagzeuger, vom Klaus Beresalado, der hat mir immer gesagt...
Grüße.
Liebe Grüße an den Klaus, genau. Der hat immer gesagt, na, er geht immer mit einem Glas Whisky, das er vorher trinkt, auf die Bühne, weil dann ist es so, als hättest du schon 4 Nummern gespielt bei der ersten Nummer. Ne? Und ich habe mir gedacht, geil, das probiere ich jetzt einmal aus. Und das funktioniert wirklich. Also so eine halbe Stunde vor dem Gig schenken wir uns Whisky ein, die Band, und so eine gute Mischung, wie ich so schön sage. Dann genießen wir unseren Whisky und dann kommen natürlich die Ritualdingens vor dem Gig und dann gehen wir quasi gestärkt auf die Bühne. Aber schon mit so einem Adrenalin, wo der Whisky dann schon so ein bisschen sein Ding macht. Und dann bist du tatsächlich so bei der ersten Nummer schon, als hättest du schon 4 Nummern gespielt und bist voll, voll in deinem Element. Das ist echt super.
Ja, super, super. Klingt gut. Gute Taktik auf jeden Fall.
Ja, voll.
Mario, was man nicht, das darf man nicht, man muss es erwähnen, man muss deine Instagram-Seite gesehen haben. Das ist, ich sage mal, die kleinen Videos, die du machst, die sind sehr rhythmisch.
Rhythmisch.
Ja.
Du meinst die ganzen Jump Cuts, die
ja, du bist ein Freund des Schneidens.
Ja, ja.
Aber es ist ja dein eigener Stil und es ist relativ unverwechselbar.
Ja, ja. Es ist sehr kurzweilig, habe ich schon gehört irgendwie. Und ich habe für das irgendwie ein ganz gutes Auge, ich will nicht sagen entwickelt, weil entwickelt habe ich eigentlich gar nichts. Also das ist irgendwie so passiert. Und ich sage immer, wenn mich irgendwer fragt, und was machst du so? Und ich sage, ich bin Drummer, Musician, Educator und Instagram-Kasperl. Also.
Ich habe es gerade Instagram-Künstler genannt.
Ja, das ist ja ein bisschen. Ich habe es ein bisschen umformuliert.
Ja, ja, aber, ja. Du machst das für dich und für Ruskaya tatsächlich auch relativ viel, oder?
Genau, also ich mache die ganze Ruskaya-Social-Media-Action. Da ist jetzt in der letzten Zeit nicht viel passiert, weil halt einfach nicht viel geht irgendwie. Und
ja.
Ich habe es für eine andere Band auch gemacht, für Christina Kosig und die Gangband. Mhm. Und habe auch da so Kurzvideos gemacht, Promotion-Stuff und immer Content geliefert, das halt immer relativ schnell geschnitten und gleich rausgehauen. Also, ja. Und ich habe da irgendwie ein Händchen für das, dass es halt mit Charme schon ein bisschen reinfetzt. Ich hoffe, niemanden beleidigt, aber trotzdem mit so einem gewissen Augenzwinkern rüberkommt. Und das kommt gut an bei den Menschen irgendwie so. Und das ist halt so mein Style, mein Charme und das funktioniert gerade ein bisschen.
Ja, funktioniert super. Kann ich bestätigen.
Aber ich bin Schlagzeuger, gell? Ich will es nur mal hauptberuflich.
Ach, gut, dass du das nochmal sagst.
Genau.
Ja, ey. Mein lieber Mario, ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt noch ewig lang weiterquatschen und ich würde sagen, wir hören hier einfach mal auf, weil es so schön ist.
Okay. Yes.
Und weiß nicht, vielleicht hören wir uns ja einfach irgendwann nochmal und erzählen weiter. Vielleicht hören wir uns in 10 Jahren nochmal und können die Frage gern beantworten. Was
ich hoffe, es dauert nicht so lang.
Nein. Ja, cool. Ey, hat mich total gefreut.
Hey,
vielen Dank, dass du dabei warst, dabei bist.
Yes.
Und wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank, Mario.
Gern geschehen, super.
Bis bald, ciao.
Bis bald.